Die Deutschlandfunk Denkfabrik.
Deutschlandfunk. Das Feature.
Mit Wolfgang Schiller. Im dritten Teil unserer Reihe 70 Jahre Grundgesetz geht es um das Kirchenasyl. Bis zum Juni 1993 hieß es im Grundgesetz Artikel 16 schlicht und ohne weitere Einschränkung: politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Dann fiel der eiserne Vorhang und in Jugoslawien brach der Bürgerkrieg aus. Hunderttausende suchten Schutz in Deutschland. Rechtsradikale, fremdenfeindliche Parteien feierten Wahlerfolge. Bis der Bundestag das Grundgesetz änderte und die Einschränkungen einführte, die bis heute gelten. Es folgte eine Welle von Abschiebungen. Und viele Kirchengemeinden begannen daraufhin, sich auf die Tradition des Kirchenasyls zu berufen und von Abschiebung Bedrohte aufzunehmen. Rupert Neudeck, mein vor 3 Jahren verstorbener Vorvorgänger als Feature-Redakteur, hat sich Zeit seines Lebens für Flüchtlinge eingesetzt. Nicht zuletzt mit seiner Organisation Kap Anamur. Hören Sie jetzt sein Feature vom Dezember 1994, Christen proben den Ungehorsam, die Realität des Kirchenasyls in Deutschland.
There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people and the moon and all.
Wir leben in dürftigen Zeiten. Lang, lang ist's her, dass im Parlamentarischen Rat, als das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beraten wurde, der Abgeordnete Professor Carlo Schmidt bei Beratung des Asylartikels 16 sagte, dieser Artikel sei eine Sache der Generosität, zu Deutsch der Großzügigkeit. Man könne da nicht mit einer kleinlichen Elle herangehen. Im Zweifel, so meinte es Carlo Schmidt, so meinten es die Deutschen der ersten Jahrzehnte in der Adenauerrepublik, im Zweifel sollten wir Deutsche großzügig sein gegenüber den Fremden, die nach Deutschland kommen in letzter Not und mit letzter Kraft, um hier bei uns Zuflucht zu suchen.
It was many years ago that I became what I am. I was trapped in this life.
Letztes Jahr erhängte sich ein sudanesischer Schutzsuchender, Emanuel Thomas Todt, in der Abschiebehaft in Herne, Westfalen, und das sogar zur Weihnachtszeit. Andere Selbstmorde von Asylbewerbern folgten. Mittlerweile ist über das Jahr 1994 hin deutlich geworden, wie menschenrechtswidrig diese Abschiebegefängnisse sind, aus denen niemand mehr herauskommt, außer in sein verfolgungsfreies Herkunftsland, wie es in der Behördensprache heißt. Dass man als politisch Informierter diese beiden Worte mit dem Sudan nicht zusammenbringen kann, macht nichts. Der Sudanese wird abgeschoben. Voriges Jahr, zu der fröhlichen, seligen Weihnachtszeit, wurde diese rührselige Krippen- und Gnadenzeit schamlos durchrissen von einem Strick. Dem Strick, den sich Emanuel Thomas Todt selbst um den Hals gelegt hatte. Das war genau am 17. Dezember 1993. Thomas Todt wurde nach der Entdeckung sogleich auf eine Intensivstation gebracht. 8 Tage lag er im tiefen Koma. Am 25. Dezember starb er im Herner Krankenhaus, dem Tag, an dem das Evangelium den Christen unter den Deutschen und auf der ganzen Welt verheißt, Apparuit benignitas et humanitas Domini nostri Jesu Christi. Erschienen ist die Güte und Menschenfreundlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Übrigens, Emanuel Thomas Todt war selbst ein Christ. Er kam aus dem Land, das zu den brutalsten fundamentalistischen Verfolgerstaaten der Welt gehört. Das jüngst durch den Mund seines Ministers Hassan al-Turabi die Mörder und Attentäter auf den Israel-Bus in Tel Aviv öffentlich in Khartoum beglückwünschte. Es ist kalt geworden in Deutschland. Wir sind nicht mehr so klar und unbedingt eine Gesellschaft, die hilft. Wir sind zu Teilen das Gegenteil geworden. Worüber sich Christen besonders empören, die wenig Tradition haben zur Empörung und damit auch wenig Talent zur Revolte, ist die Hartherzigkeit, mit der sogar Familien auseinandergerissen, Hochschwangere abgeschoben werden, alte, kranke, bucklige und das alles unter dem Siegel unseres Rechtsstaates. Traudl Vorbrot ist eine Pax Christi-Kämpferin in Berlin, wo es an die 120 Kirchengemeinden gibt, die auf Anfrage und aus Notanlass sofort bereit sind, jemanden verschwinden zu lassen, der in Gefahr ist, abgeschoben, ins Unglück geflogen zu werden.
Es läuft oft sehr dramatisch. Und zwar so, dass morgens zwischen 4 und 6 die Polizei kommt und die Menschen aus ihren entweder Wohnheimen oder Privatwohnungen, wo sie sind, festnehmen und dann sofort in die Abschiebehaft packen. Oft ohne Vorankündigung. Also da läuft nichts. Und Alwey ist beim Sozialamt festgenommen worden, wie er seine Verlängerung, also wie man seine Sozialhilfe abholen wollte. Es gab auch keine Vorwarnung, dass er ausreisen soll oder freiwillig weggehen soll oder was auch immer. Er wurde festgenommen, kam in Abschiebehaft mit der Begründung Doppelasylantragstellung, ungeklärte Identität. Und sitzt jetzt seit Ende Juni 1994 in der Abschiebehaft. Die Identität konnte zwar noch nicht geklärt werden, aber sie haben sich festgelegt, sei ihre. Und so läuft das. Und deswegen kam er bei ihm natürlich nicht dazu, ihn anderweitig unterzubringen, weil es keiner abgesehen hat. Er lief bei uns allen als Mensch aus Angola. Und so dachten wir, bis Ende November ist erstmal da nicht unmittelbare Gefahr im Verzug. Hätten wir gewusst, dass die Ausländerbehörde oder die Innenverwaltung ihn als Zaire laufen lässt hier, dann hätten wir vielleicht vorwarnen können. Aber wenn er zu uns gekommen wäre und wir geschaltet hätten, dass Gefahr ist, hätten wir natürlich anderweitig untergebracht, weil wir einfach der Meinung sind, nach Angola und auch nach Zaire kann zurzeit nicht abgeschoben werden.
Ich fragte diese Traudl Vorbrot, eine Aktivistin der Kirche, was ist das denn eigentlich, Kirchenasyl?
Es ist in erster Linie erstmal ein Aufschub eine Notmaßnahme, Nothilfe oder Notversorgung, um Zeit zu gewinnen. Also erstmal, wie ich immer sage, anderweitig unterbringen, erstmal akut dem Zugriff entziehen, um dann in Ruhe gucken zu können, was passiert jetzt.
Kann man dann entziehen? Geht das hier in Berlin? Das ist ja anderweitig ein bisschen schwierig. Denn das ist ja, wie man so dumm sagt, eine Regelverletzung.
Och, so sehe ich das überhaupt nicht. Also man kann hervorragend entziehen. Das ist auch überhaupt kein Problem. Und eine Regelverletzung schon gar nicht, weil wir ja erstmal überprüfen müssen, hat sich der Computer, die Behörde oder wer auch immer geirrt, denn gerade bei solchen sehr fremdländisch klingenden Namen gibt es ja sehr oft eine Namensverwechslung. Um das überprüfen zu können, bringen wir ihn erstmal unter, um dann zu sehen, was ist Sache. Und oft sind ja auch die Betroffenen so durcheinander, können sich überhaupt nicht klar ausdrücken, dass wir erstmal Ruhe brauchen mit dem Dolmetscher, mit ausgeschlafenen Leuten erstmal zu gucken, was ist jetzt? Sollst du wirklich abgeschoben werden oder was steht dahinter? Und da braucht man ein bisschen Zeit und die Zeit wird überbrückt und dann kann man sich in Ruhe zusammensetzen und dann sagen, entweder der Behörde, Jungs, hier habt ihr euch geirrt, dem ist nicht so, da laufen noch Rechtsschutzmittel oder das ist noch drin. Oder eben das Verfahren kann neu aufgerollt werden. Oder wir können dem Betroffenen sagen, also ist nichts. In Deutschland haben sie überhaupt keine Überlebenschance. Die Deutschen wollen nicht, die Regierung, die Gesetze sind so. Lasst uns ein anderes Land suchen, in das du eventuell hin kannst. Oder wie ist es mit einer begleiteten Rückkehr? Ist es wirklich so schlimm in deinem Heimatland? Können wir Kontakte knüpfen, dass sie begleitet zurückkommen, was oft bei Afrikanern ist. Wir versuchen ihnen das Gesicht wiederzugeben, plump gesagt, also was sie glauben verloren zu haben, wenn sie nach 10-jährigem Aufenthalt mit nichts abgeschoben werden. Das ist für die genauso vernichtend, aber das glauben wir Weisen wegwischen zu können. Und so lang bringen wir die anderweitig um, das ist überhaupt kein Problem. Und eine Regelverletzung ist überhaupt nicht. Also es wäre eher eine strafbare Handlung, nämlich unterlassene Hilfeleistung, wenn wir sie nicht aufnehmen würden. Also da würde ich eher sagen, wir müssten angezeigt werden, wenn wir jemanden abschieben lassen in eine Vernichtung. Das ist überhaupt kein Problem.
Die Politik hatte sich ziemlich selbstgerecht zu diesen Fragen in jener denkwürdigen Asyldebatte geäußert, die am 26. Mai 1993 stattfand und vielen Vertretern des deutschen Volkes Gelegenheit gab, sich zu äußern, manchen auch, sich zu blamieren. Der Abgeordnete Alfred Dregger.
Um die Dinge vor der deutschen Öffentlichkeit zurückzurücken, will ich gleich zu Beginn sagen, der Staat, jeder Staat, auch ein so weltoffener Staat wie der unsere, ist zuerst für seine eigenen Bürger da und erst dann für den Rest der Welt.
Am gleichen Tag stürmte eine Abgeordnete an die Tribüne des Bundestags in Bonn an diesem 26. Mai 1993, Erika Steinbach-Hermann, Diplom-Volkswirtin auf Frankfurt, die mit dem Anruf Gottes ihre heftige Rede schmückte. Dann Gnade diesem Lande Gott, sagte sie.
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, heute haben wir eine Entscheidung zu treffen, die für die Zukunft unseres demokratischen Vaterlandes von schicksalhafter Bedeutung ist. Denn mit dem heutigen Tage müssen wir beweisen, dass unsere Demokratie in Krisensituationen sich bewähren kann. Und wir Abgeordnete sind gefordert, durch Entscheidungswillen und durch Entscheidungsfähigkeit die unerträglichen Zustände im Schatten des Asylrechts zu begrenzen und den Missbrauch dieses Grundrechts einzudämmen. Und schaffen wir das nicht, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, dann gnade diesem Lande Gott, und ich wähle mit Bedacht diese Worte, denn ich bin davon überzeugt, dann wird es schrecklich werden.
Das Gewissen, Herr Bischof und Herr Minister, was machen wir mit unserem Gewissen, wenn ein Bürger und Christ einfach nicht anders kann? Er steht da und will einen Menschen nicht einfach abgeschoben wissen. Und oft kommen viele Motive zusammen bei so einer Entscheidung der Gemeinde oder von Einzelnen. Da gibt es entweder einen so drastischen Fall wie den der Familie Safirkan in Gilching bei München, Kurden, also extrem bedroht, trotz der sogenannten inländischen Fluchtalternative für die Kurden in der Türkei. Es musste erst Terrorurteile gegen kurdische Politiker in der Türkei geben, ehe die Abschiebung für ganz kurze Zeit ausgesetzt wurde. Da gibt es den Fall der kinderreichen syrisch-christlichen Familie Elias in Bad Camberg. Schon als Christen sind sie in Syrien potenziell Verfolgte. Sie leben auch schon 7 Jahre in der Bundesrepublik, haben sich eingelebt, haben sich nichts in der Gemeinde zu Schulden kommen lassen. Da gibt es die albanischen Brüder Yahi. Sie sind beide Deserteure, die den Dienst in der serbischen Armee verweigert haben. Sie kommen aus einem Dorf im Kosovo, wo die albanische Mehrheit durch eine serbische Polizei, Armee und Miliz brutal verfolgt wird. Sie wurden beide zum Wehrdienst eingezogen, konnten aber vorher desertieren, kamen 1991 nach Deutschland. Kurioserweise, so seltsam und unerforschlich sind die Wege des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge, der eine Bruder, Burhan Yahi, kann mit seiner Familie in Deutschland bleiben. Sein Antrag auf Asyl wurde anerkannt. Dem Bruder Bekim Yahi wurde der Antrag allerdings abgelehnt. In der Begründung für Burhan hieß es:
Der Antragsteller hält sich aus begründeter Furcht vor Verfolgung nicht in seinem Herkunftsland auf und ist deswegen als Asylberechtigter anzuerkennen.
Burhan Yahi hat deshalb auch schon einen deutschen Asylpass, eine eigene Wohnung, ja sogar einen festen Arbeitsplatz. Sein Bruder Bekim, der in gleicher Situation aus dem serbisch unterdrückten Kosovo floh, bekam kein Asyl. Er hat gegen den Bescheid des Bundesamtes beim Verwaltungsgericht Freiburg Einspruch erhoben. Das Verwaltungsgericht lehnte den Antrag ab.
Die Heranziehung zum Wehrdienst, selbst wenn sie von weltanschaulich totalitären Staaten ausgeht, ist an sich keine politische Verfolgung.
Da gibt es die philippinische Familie Melchior Javier. Die Javiers sind 1985 in die Mühlen der philippinischen Verfolgungsbehörden geraten und mussten ihr Heimatland fluchtartig verlassen. Sie stellten 1985 den Antrag auf Asyl. Seit 1985 wird darüber verhandelt. Mittlerweile ist diese Familie schon richtig in Hadamar in Hessen integriert. Sie sind Hadamer Bürger. Der Sohn hat in diesem Sommer Abitur gemacht. Die Tochter geht auf das Gymnasium. Die Familie lebt nicht von Sozialhilfe. Ja, sie sind beliebt in der Gemeinde. Das hat nicht verhindert, dass eines Morgens Jemand musste Melchior Javier verleumdet haben. Um 6 Uhr die Polizei vor der Tür stand, die Eltern Javier abholen und in Abschiebehaft nehmen sollte. Die beiden sollten von ihren Kindern getrennt den Flug am Nachmittag des gleichen Tages nach Manila antreten. Der Pfarrer der katholischen Gemeinde St. Johann Nepomuk, Lippert, erklärt, was dann alles abging in Hadamar und in seinem Pfarrhaus, als aufgeregt seine Sekretärin ihn um 6.30 Uhr morgens aus dem Bett warf.
Man muss sich das mal vorstellen. Es war noch dunkel und um 6 Uhr ist dort die Polizei gekommen, um die Eltern abzuholen. Sie hatten Anweisungen, die Eltern abzuholen, sie in Abschiebehaft zu nehmen und sie um 18 Uhr in ein Flugzeug nach Manila zu setzen. Die Kinder sollten noch geduldet werden, der Pom, bis er sein Abitur zu Ende hat und die Christina bis zum Ende ihres 10. Schuljahres auf dem Gymnasium. Es ist dann in einer, ich weiß selbst nicht wie, gestarteten gemeinsamen Aktion zwischen Schülervertretung, Gemeindemitgliedern und mir unter Einschaltung der Pressestelle des bischöflichen Ordinariates uns gelungen, obwohl wir auch überhaupt keine Erfahrung mit solchen Dingen hatten, schnell die Öffentlichkeit zu mobilisieren, auch Fernsehteams hierher zu bekommen und so auch den Landrat als Chef der Ausländerbehörde des Landkreises Limburg-Weilburg sozusagen dazu zu zwingen, die Sache nochmal zu überdenken. Das einzige Zugeständnis allerdings, was wir herausbekommen haben, war, dass die Eltern Javier noch genauso lange bleiben dürfen wie die Kinder, nämlich bis zum 15. Juli einschließlich. Sie mussten allerdings ein Revers unterschreiben, dass sie am 16. Juli freiwillig, Klammern auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, freiwillig die Bundesrepublik verlassen werden.
Die junge Tochter Christina Javier.
Das war natürlich ein Schock. Wir sind irgendwie aus dem Bett geholt worden und das war irgendwie schrecklich. Ein schreckliches Erlebnis war das. Ich weiß halt nicht, was in der Zukunft sein wird. Und es ist immer belastend, nicht zu wissen, wie die Zukunft aussieht. Also ich meine, dass es ungewiss ist.
Einen kleinen Sprung nur von Hadamar entfernt, in Brechen, lebt eine kroatisch-serbische Mischfamilie. Die Kadonjas sollen jetzt aufgrund eines pauschalen Bescheids, wie alle kroatischen Flüchtlinge, am 1. Januar 1995 von hier an einen Ort, der noch so ungesichert ist, dass sie einfach voller Angst sind, eine Angst, die berechtigt ist, zurückgeschoben werden. Die Kroatin, Frau Kadonja.
Mein Mann hatte Angst. Und ja, von mir aus, er hat von Recht an diese Angst, weil so viel hatte unten passiert. Die Kroaten sagen, die Serben nach alles, was sie getan haben, unten, die sollen kein etwas zu sagen und kein etwas zu suchen. Und noch immer passiert alles möglich, alles schlimm. Und die Serben, welche sind noch unten, vielleicht im Darowart, das ist meistens auch Mische. Ja, was soll ich sagen meinem Kinder? Und was wartet mich und was wartet meine Kinder, wenn die Kinder wissen, meine Papa ist umgebracht oder was weiß ich von den Kroaten, also von meiner Familie oder muss nicht meine Familie, also von einer Nationalität. Das ist furchtbar, das will ich nicht erleben.
Auch hier in Brechen die Situation, über die sich jeder Staat eigentlich freuen muss. Bürger treten für schwächere Mitbürger ein. Etwas, wovon man nur träumen kann in einer individualistischen und oft als egoistisch verschrienen Gesellschaft. Der Bischof von Limburg, Franz Kamphaus, hält mit aller Kraft seine Hand über die Kirchenasyle in seiner Diözese und begründet leidenschaftlich, weshalb das von Christus und dem Evangelium belehrte Gewissen nicht einfach beiseite geschoben werden kann, auch nicht vom Staat. Ja, er geht weiter. Im Grunde hält Kamphaus das deutsche Staatsbürgerschaftsrecht für unchristlich und unkatholisch. Es privilegiert mit solcher Sturheit die Herkunft des Blutes bis in die allerletzten Jahrhunderte, dass es mit der universalen katholischen und christlichen Weite nichts mehr zu tun hat.
Das Christentum ist dadurch geprägt von Anfang an, dass es ein neues Verhältnis zu den Fremden entwickelt hat. Wenn Sie die griechische Sprache haben, dann ist der Fremde Barbar. Jeder, der nicht Griechisch spricht, der redet Blabla und gilt als Barbar. Die Römer haben gesagt, Hostis, das ist der Feind und der Fremde zugleich. Dasselbe Wort für Feind und Fremder. Und die Christen kamen und sagten, nee, so ist das nicht. Der Fremde ist nicht Feind und ist erst recht nicht Barbar, sondern er ist Freund, er ist Gastfreund. Und wir sind alle Kinder Gottes, egal woher wir kommen. Und deswegen kann der Fremde uns nicht gestohlen bleiben. Also von Anfang an hat die Kirche etwas mit Asyl zu tun. Und das kann sie auch nicht aufgeben. Sie muss sich der Verfolgten, der Flüchtlinge und eben auch der Asylsuchenden annehmen. Wenn man heute Kirchenasyl nicht mehr auf den Kirchenraum beziehen darf, im Sinne eines rechtsfreien Raumes, in dem der Staat nichts zu suchen hat, wenn man das also nicht mehr kann, so ist doch dies wichtig, dass die Kirchen sehr darauf bestehen sollten, dass der Raum des Gewissens respektiert wird.
Hat sich die Situation verschärft in dem einen Jahr seit der Neufassung des Asylartikels 16 des Grundgesetzes? Noch einmal in Berlin-Kladow, Traudel Vorbrot.
1992 wurden aus Berlin vielleicht rund 200 Leute abgeschoben, nach der Asylrechtsänderung dem Jahr danach 3000. Also das ist, es wird zur Zeit jetzt, ich kann es nur zu Berlin sagen, in jedes Land abgeschoben, in dem ein Flughafen offen ist. Es ist also nicht mehr die Situation im Land entscheidend, sondern ob der Flughafen offen ist und ob das Land Leute unter Umständen zurücknimmt oder ob es ein Laissez-passer gibt. Und was früher möglich war vor der Asylrechtsänderung, sogenannte humanitäre Lösungen, Altfallregelungen, Abschiebestopps für bestimmte Zeiten, das ist nicht mehr drin. Wir schaffen fast keine humanitäre Regelung mehr. Wenn Sie sich vorstellen, letzte Woche sollte hier eine Frau abgeschoben werden, die sogar festgenommen werden sollte, die ist 1906 geboren. Die ganze Familie ist hier, die hat auch Bleiberecht, die meisten sind schon Deutsche, sind eingebürgert. Und diese alte Frau sollte abgeschoben werden. Das wäre 92 undenkbar gewesen, da hätte jeder gesagt, also da rufen wir an, reden wir nicht drüber, Schluss. Also es wäre wirklich ein 5-Minuten-Telefongespräch. Und jetzt hat uns das 8 Wochen in der Härtefallkommission beschäftigt, eine so alte Frau nicht mehr abschieben zu können. Sie ist Kurdin aus dem Libanon, hat eh keine Papiere, sollte mit irgendwas, was weiß ich wie, nach Beirut. Ja, also, das ist, sie ist sicherlich kein politischer Flüchtling im allgemeinen Sinn, dass sie individuell politisch verfolgt war oder politisch besonders aktiv. Nicht, die will hier bei ihren Kindern alt werden und sterben, nicht alleine in irgendeinem blöden Lager im Libanon. Aber dass man allein darüber reden muss, dass man so einen alten Menschen nicht abschieben kann. Gestern habe ich eine Frau aus der Abschiebehaft geholt, in der 34. Woche schwanger, mit einer attestierten Risikoschwangerschaft, Querlage. Die packen die Leute in die Abschiebehaft mit Mutterpass, mit ärztlichem Attest. Nee, vorgestern habe ich es rausgeholt. Gestern sollte sie in die Ukraine abgeschoben werden. Allein auf die Idee zu kommen, eine hochschwangere Frau ins Gefängnis zu packen. Und das war eben früher 92 Schwangere generell nicht in die Abschiebehaft. Oder Mütter mit Kleinkindern generell nicht in die Abschiebehaft. Jetzt wird abgeschoben, allein wenn bestimmte juristische Kriterien gegeben sind. Schluss, da wird nicht mehr nach humanitären Gründen oder nach menschlichen Schicksalen gefragt. Familientrennung ist an der Tagesordnung. Abschiebung von 16-Jährigen ist an der Tagesordnung. Weil komischerweise 16-Jährige Nicht-Deutsche als nicht volljährig, aber als alleinverantwortlich gelten. 16-jährige Deutsche, die sind schützenswerte Jugendliche. Und das ist so gravierend hart geworden, dass wir also wirklich entweder immer zu mit dem Rücken an der Wand stehen oder Gefahr auch laufen, entweder aufzugeben, zu sagen, also ich kann nicht mehr, ist eh nichts zu machen, oder auch verbittern oder polemisch werden oder immerzu nur schimpfen wollten. Also uns ist die Fantasie so ein bisschen ausgegangen, weil wir nicht mehr wissen, wie soll ich argumentieren.
Das christlich belehrte Gewissen ist die allerletzte Instanz des Christen, sei er Katholik oder Protestant. Das Gewissen lässt sich auch nicht vom Rechtspositivismus eines deutschen Innenministers einfangen, der dem Christen seinen Gewissensmut ausreden will oder der ihm Angst macht, weil er diesen ungewöhnlichen Mut aufbringen will. Der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Herbert Schnurr.
Vielleicht nicht so sehr häufig, aber dort, wo das sogenannte Kirchenasyl in Anspruch genommen wird, geht es eigentlich immer um den Konflikt zwischen dem moralischen Anspruch von Menschen, die sagen, ich bin davon überzeugt, dass ich diesen Einzelnen hier schützen muss, und auf der anderen Seite dem, ich will nicht sagen dem, doch der Rechtsordnung, nach der ja die Entscheidung darüber, ob jemand bleiben darf oder nicht bleiben darf, letztlich durch unabhängige Gerichte getroffen wird. Und es gibt nun mal in einem Rechtsstaat keine Instanz, die über den Gerichten steht, auch nicht das gute Gewissen christlicher Menschen, die sagen, aber in diesem Fall darf nicht das Gesetz, darf nicht das Gericht gelten, sondern mein Gewissen.
Es lohnt mal wieder, die Flüchtlingsgespräche von Bert Brecht zu lesen, um sich über den Ernst der Lage von Menschen klar zu werden, die irgendwo gestrandet sind. Und wie wenig sich auch der Zeitgenosse damit beruhigen kann, dass wir ein Rechtsstaat sind, dass die Gerichte über das Schicksal dieser Menschen entscheiden, dass wir also in Hadamar, Gilching, Lendringsen, Brechen, Berlin, Bremen, Lübeck, Siegburg stillhalten müssen, wenn die Polizei die uns vertraut gewordenen Mitbürger wie ein Dieb in der Nacht unverhofft an einem schönen Morgen um 6 Uhr abholt, damit sie am Abend schon ein für alle Mal weg sind, abgeschoben. Erinnern wir uns, die Nazi-Kriegsfurie hatte halb Europa abgegrast, aber sie war noch jung und hübsch und überlegte es sich, wie sie noch einen Sprung nach Amerika hinüber machen könnte, als im Bahnhofsrestaurant von Helsingfors zwei Männer saßen und sich ab und zu vorsichtig umblickend über Politik redeten. Der eine, sagt Brecht, war groß und dick, der andere von untersetzter Statur mit den Händen eines Metallarbeiters. Sie machen sich bekannt. Kalle und Ziffel.
Die Sorge für den Menschen hat in den letzten Jahren sehr zugenommen, besonders in den neuen Staatengebilden. Es ist nicht wie früher, sondern der Staat kümmert sich. Die großen Männer, die an mehreren Orten Europas aufgetaucht sind, zeigen ein großes Interesse an Menschen und können nicht genug davon kriegen. Sie brauchen viele. Am Anfang hat man sich die Köpfe darüber zerbrochen, warum der Führer überall in den Randgebieten Menschen aufgesammelt und nach dem Inneren Deutschlands transportiert hat. Erst jetzt im Krieg ist's klar geworden. Er hat einen ziemlichen Verschleiß und braucht einen Haufen. Aber die Pässe gibt's hauptsächlich wegen der Ordnung. Sie ist in solchen Zeiten absolut notwendig. Nehmen wir an, Sie und ich liefen herum ohne Bescheinigung, wer wir sind, so dass man uns nicht finden kann, wenn wir abgeschoben werden sollen. Das wäre keine Ordnung. Sie haben vorhin von einem Chirurgen gesprochen. Die Chirurgie geht nur, weil der Chirurg weiß, wo zum Beispiel der Blinddarm sich aufhält im Körper. Wenn er ohne Wissen des Chirurgen wegziehen könnte, in den Kopf oder das Knie, würde die Entfernung Schwierigkeiten bereiten. Das wird Ihnen jeder Ordnungsfreund bestätigen.
Ziffel fügt hinzu:
Ich erkenne bloß die ungeheuren Vorteile der Schlamperei. Die Schlamperei hat schon Tausenden von Menschen das Leben gerettet. Im Krieg hat oft die kleinste Abweichung von einem Befehl genügt, dass der Mann mit dem Leben davongekommen ist.
Die beiden Kirchen sind in Deutschland dabei, etwas sehr Riskantes zu tun. Und ich sehe auch in den Generalvikariaten viele Prälaten sich am Kopf kratzen, weil das doch sehr riskant ist. Schließlich ist man doch dem Staat in vielerlei Weise verpflichtet. Der Staat hält letztlich das Kirchensteuersystem, damit den gesamten Arbeitgeber- und Geschäftsbetrieb der Caritas, des Krankenpflege- und Schwesternhelferinnenbetriebs durch seine Mittel aufrecht. Der Staat hat auch nicht gezögert, das gesamte Kirchensteuersystem und Kirchenstaatssystem lückenlos und ungeschmälert auf die Ex-DDR zu übertragen, wo es nach den Statistiken schon so ist, dass dort nur noch an die 30% der Menschen, gut gerechnet, mit einer der beiden christlichen Kirchen überhaupt noch was am Hut haben. Die Kirchen produzieren mit dem Kirchenasyl Unordnung. In einigen Gemeinden, es sind jetzt schon über 400. Und der Staat, ganz gleich ob CDU oder SPD-Bundesland, begehrt dabei nicht beteiligt zu sein, sondern davor gewarnt zu haben. Denn schlimmer als das Kurden, serbische Deserteure oder Kosovo-Albaner, Sudanesen aus dem Südsudan oder Angolaner ins Verderben gejagt werden, wäre ganz sicher die Tatsache, dass bei uns jemand Unordnung und Schlamperei propagiert zum Schutz von Menschen.
Oh, you'll never see my sheet or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street.
Nochmal der 26. Mai 1993, Bundestagsdebatte in Bonn. Die Abgeordnete Erika Steinbach-Hermann.
Wer Deutschland vor politischen Verwerfungen ungeahnten Ausmaßes bewahren will, der muss bereit sein, sich in dieser Frage unabdingbar erforderlichen Lösungen nicht zu verschließen. Und ich appelliere an alle, die sich noch nicht entscheiden können, noch nicht entscheiden konnten. Nein, ich appelliere nicht, ich beschwöre alle, stimmen Sie dem Asylkompromiss zu. Wir stehen an einem dramatischen Scheideweg für unser demokratisches Deutschland.
Novska, Slawonien, an der Save, in das bosnisch-serbisch-kroatische Niemandsland. Flüchtlinge werden hier von 1000 UN-Jordanien bewacht und kontrolliert, wo täglich 10 bis 15 Vertriebene aus der serbischen Republik in Nordbosnien herauskommen und nur noch verzweifelt sind darüber, was Menschen Menschen antun können. Martin Fischer, der sich als klassischer Fluchthelfer bemüht, diesen Menschen bei ihren letzten Schritten beizustehen und uns mit dieser Arbeit auch zeigt, Fluchthelfer hätten auch die 6 Millionen Juden bitter nötig gehabt. Vielleicht wäre nur die Hälfte in Europa vergast worden unter den Nazis. Fischer hat mittlerweile 4.500 Bosnier, muslimische, aber auch kroatische Bosnier aus der Gegend um Banja Luka und Prijedor herausgebracht. Er kann dort nicht mehr hinein. Er wurde einmal verhaftet. Die Frage an ihn, den Ex-Kompositionsschüler, ob er einen serbischen Komponisten kennen würde, wurde ihm beinahe zum Verhängnis. Er kannte keinen.
Zbrinuti smo ovdje u Ivanić-Gradu u domu Lonja kod gospodina Fischera. I ovdje se, kako rekoh, nalazimo već 2 mjeseca. Želja nam je da odemo u inostranstvo iz razloga što je nemoguć bio opstanak u Banja Luci.
Wir sind schon seit 2 Monaten hier in Ivanić-Grad, wo uns der Herr Fischer untergebracht hat. Aus Banja Luka sind wir weggegangen, weil wir uns unsicher gefühlt haben, weil ich die physische Tortur überlebt habe. Ich habe mich 18 Monate versteckt gehalten und sah keine Zukunft mehr. Wir fanden, meine Frau und ich, dass wir weg mussten. Hier warten wir auf eine Reise ins Ausland, die wir uns auch über den Herrn Fischer erhoffen und hoffen, dass wir nach Deutschland kommen. Und ich würde die Gelegenheit nutzen, vor allem dem Herrn Fischer zu danken, aber dann auch allen humanitären Organisationen, die uns den Aufenthalt hier ermöglichen. Und dann würde ich auch besonders den deutschen humanitären Organisationen helfen, weil wir ohne sie nicht überleben oder nicht überstehen konnten. Und das Dankeschön soll auch dem dienen. Ich hoffe, dass es in der Geschichte der Völker geschrieben bleibt, weil das für uns eine Lebenshilfe war und ich möchte, dass man das nicht vergisst.
Jednostavno zato što smatram da će zahvalnost biti zapisana u istoriji dvaju naroda.
In Berlin ragt die kleine, unscheinbare Heilig-Geist-Kirche in Kreuzberg auf wie ein Fels der Menschenfreundlichkeit in der Brandung der Gleichgültigkeit und Feindseligkeit. Pfarrer Jürgen Quandt hat hier schon die allergrößten Erfahrungen gemacht. Pfarrer Quandt, arbeitet hier mit der Katholikin Traudel Vorbrot Hand in Hand zusammen.
Nach meinem Wissen sind es derzeit in Berlin 4 oder 5 Kirchengemeinden, die Menschen bei sich aufgenommen haben. Wobei man sagen muss, jede Kirchengemeinde, die das tut, tut das aus eigener Verantwortung. Also da gibt es nicht irgendwie eine Gruppe, die nun Entscheidungen für eine Kirchengemeinde trifft, sondern jede Gemeinde macht das aus eigener Verantwortung. Und ich weiß, dass derzeit in einer Kirchengemeinde ein 60-jähriger Tamile untergebracht ist, in einer anderen Kirchengemeinde schon seit langen Monaten ein Mann aus Uganda. Es gibt meines Wissens noch eine syrische Familie in einer Kirchengemeinde.
Oh, you'll never see my sheet or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street.
Der Bischof Franz Kamphaus hat es gesagt. Man muss, nicht es könnte, unter Abwägung aller möglichen Bedenkenträger und so weiter. Eine klare evangelische Sprache, deine Rede sei ja, ja, nein, nein, alles Übrige ist vom Übel, möchte diese Kirchenasylbewegung. Sie ist die Hoffnung für eine neue Kirche und eine neue Gesellschaft. Heribert Prantl, Träger des Geschwister-Scholl-Preises, der die Asylkompromisse in der Süddeutschen Zeitung als faule entlarvt hat, sagt:
Man hat ja geglaubt, im Vorfeld des Asylkompromisses, es ist überhaupt nichts mehr da. Es sind bloß noch ein paar versprengte Grüne und es sind ein paar Gruppierungen im Bereich von Pro-Asyl, die man ohnehin schon an den Rand gedrängt hat als Spinner. Und sonst ist niemand mehr da. Und jetzt sind es plötzlich fast flächendeckend kleine Zellen, Kirchengemeinden und es gibt Bischöfe. Und Bischof Engelhardt, Bischof Lehmann, die das aufnehmen.
Ja. Gilching, eine bayerische Gemeinde, noch zu München gehörend, eine ganz aktive Gemeinde, ein engagierter Pfarrer Max Lang. Gilching ist keinesfalls die geringste unter Deutschlands und Bayerns Gemeinden. In Gilching waren es 14 Christen, die wieder in die Kirche zurückkamen. Einer ist wutentbrannt ausgetreten, weil er, wie er es von Kindsbeinen an gelernt hatte, dachte, Kirche und CSU, die gehören eben zusammen.
Sie haben natürlich von uns die Unterlagen bekommen. Und auch in den einzelnen Briefwechseln, die gelaufen sind, hat die gleiche Unkenntnis gestrotzt, mit denen sie dann, zu denen sie dann zu diesen Schlapper-Äußerungen gekommen sind. Und das finde ich sehr schade, dass man nicht einmal in Bezug auf das Gilchinger Kirchenasyl, wo sie nun alle Informationen bekommen haben, sich konkreter hätte äußern können. Nicht allgemein und wir schaffen einen Präzedenzfall, sondern mal einmal hier vor Ort schauen, was machen denn die Leute, die in der Kirche engagiert sind. Das ist doch ein wesentlicher Teil von Gemeindearbeit. Aber da wird von oben vom Schreibtisch her wurde solche Sachen in Unkenntnis entschieden. Und das finde ich schade. Und die Kirchenleitung hat sich damit wirklich was vertan, eine Chance.
Einmal war der Bischof Siebler da. Nachdem ich ehrlich sagen musste, dass ich ihn bombardiert habe mit Anrufen, beziehungsweise sein Büro. Und er ist also dann gekommen. Und dann, ja, okay, dass er gekommen ist, ist gut gewesen. Im Prinzip ist er sicher einer unserer Regionalbischöfe, der am aufgeschlossensten noch ist. Insofern hat es vielleicht dann den Verkehrten getroffen. Aber er saß unten dann bei uns, hat sich alles angehört, hat gesagt, er tut sowieso was auf einem anderen Gebiet, ist alles recht und gut und wir sollen keine Feindbilder aufbauen gegen Polizisten und Politiker. Und dann war nur noch Geheimdiplomatie angeblich. Weder der Herr Siebler noch der Herr Wetter haben öffentlich je irgendwas von sich gegeben in Richtung Beckstein. Da hieß es...
Und heute
es hieß nur,
man, dass die Staatsregierung dieselbe Meinung vertritt wie das Ordinariat. Ja? Und ich meine, das ist aus meiner Sicht eigentlich ein starkes Stück, wenn man so eine Übereinstimmung heute feststellen kann, wenn sogar in der CSU gestern erst wieder der Herr Bletscher gemeint hat, er hätte eine ganz andere Meinung zu dem Kurdenproblem in der Türkei, ja, wie die CSU. Und ich denke, man muss sich mit den Problemen viel intensiver auseinandersetzen und man kann nicht alles über einen Kamm scheren. Und wenn die CSU eine christdemokratische Partei ist oder christsoziale Partei, dann heißt es noch lange nicht, dass man irgendwo auch Kirchen von der Kirche genau dieselbe Meinung vertreten muss wie diese Partei.
Wolfgang Schäuble am 26. Mai 1993 in der Debatte des Deutschen Bundestages.
Sie haben es mir ja lange nicht geglaubt. Aber wenn Sie sich heute in der südlichen Oberrheinebene mit Ausländer- oder Polizeibehörden unterhalten, dann wissen Sie, dass Sie ganz überwiegend damit beschäftigt sind, dass Hunderte von sogenannten Asylbewerbern aus Algerien Woche für Woche über die französisch-deutsche Grenze nach Deutschland kommen und nicht zurückgeschoben werden können, obwohl Frankreich sie selbstverständlich zurücknehmen könnte, weil unser Grundgesetz uns daran hindert. Und das ist doch ein Missbrauch in der europäischen Situation, den wir ändern müssen.
Danach beschied die Präsidentin des Deutschen Bundestages, Rita Süssmuth.
Der Gesetzentwurf ist angenommen. Ich danke bei dieser Gelegenheit den Schriftführern für das schnelle Auszählen der namentlichen Abstimmung. Und danke allen, die heute mitgeholfen haben, dass diese Sitzung so abgehalten werden konnte. Die Sitzung ist geschlossen. Ich wünsche noch einen guten Restabend.
Traute Vorbrot über einen, der zwischen Berlin und Brüssel, Berlin und Paris, Berlin und Moskau, Jerusalem und Jericho unter die Räuber fiel.
Der erste Abschiebeversuch war am 27.10. Er sollte nach Zaire abgeschoben werden mit einem sogenannten Laissez-Passer-Pass. Er wurde abgeholt von zwei Beamten oder Wachpersonalleuten mit Handfesseln und in den Gefangenenwagen gebracht zum Flughafen und dort unter Bewachung und gefesselt ins Flugzeug gesetzt nach Brüssel, weil die Abschiebung über Brüssel und von Brüssel nach Kinshasa stattfinden sollte. Er hat sich massiv gewehrt, er hat also wohl geschrien, um sich geschlagen, soweit es ging. Das, was dann dazu führte, dass sich der Pilot der Maschine, die nach Kinshasa fliegen soll, ich weiß nicht, welche Fluggesellschaft es war, sich geweigert hat, ihn mitzunehmen. Dann mussten die Beamten ihn wieder mit nach Berlin zurücknehmen.
Und dann gab es ein zweites Mal, einen zweiten vergeblichen Versuch?
Der zweite Versuch war dann am 7.11., diesmal nicht über Brüssel, sondern über Frankreich. Lief in etwa wieder genauso ab. Er wurde also diesmal allerdings ohne Vorankündigung, also hat es auch nicht am Abend vorher erfahren, sondern direkt unmittelbar, bevor er zum Flugzeug gebracht wurde. Diesmal wurde er an Händen und an den Füßen gefesselt und wurde in das von drei Begleitpersonen in das Flugzeug gebracht. Dann, nachdem er schreien wollte, wurde also sein Kopf auf die Knie gepresst, damit er sich nicht wehren konnte. Und wie er sagt, wurde er auch getreten und er hat auch Verletzungen an Oberschenkeln und an den Hüften und wurde dann nach Paris gebracht. In Paris sollte er wieder dem Pariser Grenzschutz, wie auch immer, übergeben werden zur Abschiebung, hat sich da wieder gewehrt, sodass dann in Paris ein Richter bestellt wurde und dieser Richter hat ihn befragt, dass er keine Möglichkeit hat, irgendwo anders hinzugehen, weil er nur das Laissez-Passer hat, entweder nach Zaire oder nach Deutschland zurück. Und dann hat er gesagt, er kann auf keinen Fall nach Zaire, er ist angolanischer Staatsbürger, seine Frau und sein Kind sind in Berlin, er will hier bleiben. Und dann hat der Richter beschlossen, dass er dann wieder nach Berlin zurückgebracht werden muss. Er ist dann zurückgebracht worden und sitzt jetzt wieder hier in Berlin in Abschiebehaft, in einem körperlich sehr, sehr schlechten Zustand.
Christen proben den Ungehorsam. Die Realität des Kirchenasyls in Deutschland, ein Feature von Rupert Neudeck aus dem Jahr 1994. Mit dem Sprecher Christian Korb. Ton und Technik Ingeborg Kiepert und Susanne Friedrich. Regie Peter Behrensen.